Letztes Mal hatten wir damit begonnen, uns mit dem Fiskalpakt zu beschäftigen. Zur Erinnerung an unsere bisherigen Ausführungen folgende Zusammenfassung. Für die Rettung ihrer Banken haben die Euro-Staaten jede Menge Schulden gemacht, denn es stand der Zusammenbruch des europäischen Bankensystems und damit die Ruinierung ihres Geldes, des Euro, an. Hätten die Staaten diese Schulden nicht gemacht. Der ganze Reichtum der Nationen, ausgedrückt und bestehend in Euro, war existenziell bedroht. Mit ihren Schulden haben die Europolitiker die Banken und ihr Geld vorläufig gerettet. Auf Kosten eines heftigen negativen Urteils der Finanzmärkte bezüglich zahlreicher Euro-Staatsschulden. Von den Schulden dieser Staaten versprach sich das Finanzkapital kein Wachstum, beurteilte sie als unproduktive Staatsschulden, die nichts repräsentieren, als eben nur Schulden. Auf der Basis dieses negativen Urteils des Finanzkapitals konnten sich immer mehr Euro-Staaten nicht mehr mittels neuer Staatsanleihen refinanzieren und sie mussten durch die Euro-Gemeinschaft gerettet werden. Stichworte seien hier dieses Ungetüm EFSF sowie die Griechenlandhilfe. Diese Rettung verlangt wiederum, dass die noch potenten Euro-Staaten und ihre Rettungsinstrumente weiterhin bei den Finanzmärkten kreditwürdig sind. Zur Herstellung und Beglaubigung heutiger und zukünftiger Kreditwürdigkeit verordneten sich alle EU-Staaten, ausgenommen England und Tschechien, auf dem EU-Gipfel im Januar den sogenannten Fiskalpakt. Sie verordneten sich zupackendes Sparen an ihren Haushalten. Dieses beschlossene Sparen soll sofort so wirken, dass das Finanzkapital die heute benötigten Staatsanleihen am besten aller Euro-Staaten als solide honoriert und sie kauft. Und zwar Staatsschulden, die das Kontingent an Staatsanleihen weiter massiv erhöhen. Staatsanleihen, die eben primär nicht zur Wirtschaftsförderung, sondern zur Schuldenrettung aufgelegt wurden und werden. Für die Euro-Staatspolitiker ist dieses selbstverordnete Sparprogramm nicht ganz widerspruchsfrei. Die Finanzmärkte sehen in den aufgelaufenen Euro-Schulden und in denen, die noch aufgelegt werden, kein Geschäftsmittel für ihr Wachstum, weil die Wirtschaften der Euro-Staaten dafür nicht genug Wachstum vorweisen. Die Antwort der Euro-Staaten mittels des Fiskalpakts lautet: Für euch sind unsere Schulden nur Schulden, deshalb sparen wir und wollen in Zukunft nicht mehr so viele Schulden machen. Mit dem Programm nicht mehr so viele Schulden soll also getilgt sein, wozu und weshalb die Schulden dem Finanzkapital zu viel sind.
Es fehlt also offensichtlich etwas, und so heißt es auf dem EU-Gipfel ergänzend: Wachstum muss her. Ihre Sparpolitik wollen die Europartner, auch das beschließt also der Gipfel, durch eine Wachstumspolitik ergänzen. Dieselben Haushalte, die um das Übermaß bisheriger Schulden schrumpfen sollen, setzen gleichzeitig Anreize für die Konjunktur. Hochoffiziell ist damit eingeräumt, dass die Hauptkampflinie der europäischen Krisenbewältigung, die radikale Beschränkung der Staatsausgaben, zur Bewältigung der Wirkungen der Krise, des zusammengebrochenen kapitalistischen Wachstums am Standort Europa, dass es dafür nichts taugt. Verschiedentlich wird sogar ziemlich offiziell angemerkt, dass die Sparpolitik selber durchaus unerwünschte Nebenwirkungen zeitigt, nämlich fast überall das Kapitalwachstum in eine solide Rezession überführt, besonders an den krisenhaften Standorten Südeuropas. Stichwort ist da Kaputtsparen. Und fest steht auf jeden Fall, wo von Staats wegen bereits so rigide gespart wird, wie der Fiskalpakt es für alle vorschreibt, da verschlechtert sich das Verhältnis von Staatsschuld und Kapitalakkumulation. Folgende Rechnung machen die Fiskalpaktpartner auf. Die zu hohen Staatsschulden, so meinen sie, wären eine pure Belastung der nationalen Ökonomie. Durch die zu hohen Staatsschulden würde die Produktivität der Kapitalstandorte beeinträchtigt und Wachstum behindert. Also wäre folglich die Streichung von Staatsschulden eine Wohltat für die nationale Wirtschaftskraft. Soweit die Rechnung. Aber diese Rechnung geht nicht auf. Und das ist auch kein Wunder. Die Leistungen aller Art, die die nationalen Sparkommissare zusammenstreichen, die Personalausgaben, die sie radikal kürzen, die Löhne fürs Arbeitsvolk, die sie senken, kann man noch so sehr als unproduktiven Luxus beschimpfen. Aber die einschlägigen Einsparungen haben nicht bloß die flächendeckende Verarmung der Bevölkerung zur Folge, sondern sie verstärken den Einbruch der nationalen Geschäftstätigkeit insgesamt. An allen Ecken und Enden zeigt sich, wie viel Umsatz und Gewinn davon abhängen, dass der Staatshaushalt Subventionen spendiert und Nachfrage stiftet. Und wo Umsatz und Gewinn ausbleiben, da geht es in der Marktwirtschaft eben nicht bloß ein bisschen langsamer, sondern da geht es gar nicht mehr weiter. Kapitalistische Geschäftstätigkeit ist auf Wachstum berechnet. Sie kriegt die Krise, wenn die von Staats wegen heruntergewirtschaftete Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft keine Wachstumsperspektive bietet. Reihum korrigieren im Euroland die Unternehmen ihre Aussichten und Kapazitäten nach unten. Sie senken Löhne, entlassen Leute und vergrößern zusammen mit den sparenden Staatsverwaltungen das Heer der Working Poor oder ganz Einkommenslosen. Die Kreditwirtschaft, deren Potenz ganz von soliden Aussichten auf ein Wachstum abhängt, das ihren schöpferischen Vorschuss rechtfertigt, wird selber zum Sanierungsfall, ungefähr dem einzigen, den der Staat nicht sich selbst überlassen und zugrunde gehen lassen kann. Da kostet die Sparsamkeit also von vornherein und weiterhin zusätzliches Geld. Zu der Sparsamkeit gibt es dennoch keine Alternative. Dieser Beschluss der Europolitiker steht fest. Und so kommt es, wie es kommen muss. Einerseits will der politische Kampf gegen die Krise die Wiederauferstehung des europäischen Staatskredits als Geldkapital erzwingen und die dauerhafte Anerkennung des Euro sichern. Der Euro repräsentiert diesen Kredit. Er soll als weltweit gültiges Geld sichergestellt werden. Andererseits verschärft dieser politische Kampf die Krise und weitet sie auf die sogenannte Realwirtschaft aus. Europas Sparpolitikern gilt das aber als die unerwünschte Nebenwirkung ihrer Krisentherapie, der sie mit ihrer Bereitschaft zu staatlichen Anreizen für die Konjunktur begegnen. Die Idee eines Marshallplans für die Pleiteländer geistert durch die politische Landschaft. Praktisch wird freilich erst einmal dafür gesorgt, dass Kredite, die aus den Kassen und Fonds der Union in die Pleiteländer fließen, erst gar nicht für deren Haushalt zur Verfügung stehen. Die sollen also auch nicht für Projekte zur Wachstumsförderung missbraucht werden können. Diese Gelder sollen vielmehr für den Schuldendienst reserviert bleiben. Die sollen also gleich zu den Gläubigern, vorweg den Öffentlichen, recycelt werden.
Immerhin zeigt man sich aber auch gnädig, wie folgendes Zitat aus dem Tagesspiegel zeigt. Die EU-Staaten wollen im Kampf gegen die Schuldenkrise auch auf die Konjunktur setzen. Dafür beschlossen sie Eckpunkte zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung. Dabei setzen sie an drei Stellen an, beim Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie dem Abbau von Hürden im europäischen Binnenmarkt. Zitat Ende. Das zuletzt genannte Vorhaben, Abbau von Hürden auf dem Binnenmarkt, hat den doppelten Vorteil, dass seine Verwirklichung kein Geld kostet und sein Nutzen auf jeden Fall nicht einseitig bei den Pleiteländern anfällt. Wenn letzte Hürden für den europäischen Binnenmarkt entfallen, dann kann daraus ein Wachstumsschub für die Nationen folgen, deren Unternehmen den Binnenmarkt ohnehin schon beherrschen. Die beiden anderen Posten, Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit und Förderung des Mittelstands zielen auf eine Milderung der sozialen und ökonomischen Schäden, die Krise und Sparpolitik in den am meisten betroffenen Ländern längst anrichten. Mit den paar 10 Milliarden unverbrauchter Mittel, die die Union dafür aus ihren Regionalfonds herauszuschütteln verspricht, könnten einige der verheerenden Folgen der Krisenkonjunktur im Sinne des sozialen Friedens bearbeitet werden. Das verdient auf alle Fälle die Dankbarkeit der Verlierer. In Deutschland, im Land des Vize-Export-Weltmeisters, dessen Ausfuhren gerade ein Allzeithoch erreicht haben, über 1 Billion Euro in 2011, sieht man die Auswirkungen des europäischen Sparkurses auf die Zahlungsfähigkeit in den Euro-Ländern vorerst mit abgeklärtem Interesse. Dass dieser Kurs nicht wachstumsfördernd, sondern krisenverschärfend wirkt, ist einerseits klar und weckt Befürchtungen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit des deutschen Exportbooms. So schreibt die Süddeutsche Zeitung: Eigentlich müsste sich das negativ auf die deutschen Exporte auswirken. Die frischen Zahlen für 2011 geben für diese Sorge momentane Entwarnung. Deutschland hat dem Rest der EU fast 2/3 seiner Rekordexporte in die freien Märkte gedrückt. Ein französisches Handelsdefizit von 70 Milliarden steht einem deutschen Exportüberschuss von 154 Milliarden Euro gegenüber. Kurz gesagt, ganz Europa stellt sich als niederkonkurrierte Sphäre des deutschen Kapitals dar. Das lässt die SZ fragen: Leben die Deutschen etwa auf Kosten der Nachbarländer? Dabei handelt es sich aber erkennbar nicht um einen Anfall von Mitgefühl, sondern um den Auftakt zu einer beruhigenden Mitteilung für die Leserschaft. Wenn wir jetzt auch auf deren Kosten leben, indem die deutsche Wirtschaft erfolgreich einen Großteil der europäischen Binnenkaufkraft in Beschlag nimmt, so verringert sich doch tendenziell unsere Abhängigkeit von ihnen. Und bei der Konkurrenz um außereuropäische Weltmarktanteile kann dem deutschen Kapital ohnehin in Europa kaum jemand das Wasser reichen. Wie heißt es so schön in der Süddeutschen Zeitung? Zitat: Ohnehin nimmt die Bedeutung des Euroraums als wichtigster Exportpartner allmählich ab, Tendenz fallend. Immer mehr Waren werden in Schwellenländer geliefert. Das ist eine ganz normale und gute unternehmerische Entwicklung. Zitat Ende. Deutschland kann die Krise nichts anhaben. So beruhigen sich die mit Deutschlands Regierung mitfühlenden Journalisten. Sie sind im Gegenteil sehr zuversichtlich. Offensichtlich teilen sie die Wette ihrer Lieblingspolitiker, die Krise in eine weitere Stärkung Deutschlands umzumünzen, koste es andere im In- und Ausland, was es wolle.
So kommen wir zuletzt auf das deutsche Rezept Konkurrenzfähigkeit, das die deutschen Politiker ihren unterlegenen Europartnern anempfehlen. Die Konkurrenzstellung der deutschen Wirtschaft innerhalb Europas ist überragend und dafür braucht Deutschland sich nicht zu schämen. Die Kanzlerin wird ja nicht müde, das immer wieder zu betonen. Grund zum Schämen hätten viel eher diejenigen Nationen, die ihre Tüchtigkeit im Konkurrenzkampf der Nationen auf den Weltmärkten zu bestehen, nicht ausreichend entwickelt haben. Stattdessen haben sie sich nach deutscher Mehrheitsmeinung auf die faule Haut gelegt und sind deswegen zu Recht schon mal mit der vielsagenden Abkürzung PIGS bedacht worden. Diese gelungene, an Schweine erinnerte Abkürzung steht für die Krisenstaaten Portugal, Irland, Griechenland und Spanien. Die sollten sich schämen. Deutschland dagegen hat eine riesige Kraftanstrengung, politisch bekannt als Agenda 2010, für seine Position unternommen und mutete vielen viel zu. Der Erfolg ist hart erkämpft und bitter bezahlt. Ihn einfach so preiszugeben, wäre töricht. So steht's in der Süddeutschen Zeitung. Wer so auf die Gerechtigkeit des deutschen Erfolges pocht, hat offenbar kein Problem mit dem Eingeständnis, das darin enthalten ist. Wenn Deutschlands dominierende Wirtschafts- und Finanzmacht das Ergebnis eines harten Kampfes ist, den die nationale Belegschaft bitter bezahlt hat, dann waren es ja offenbar nicht einfach Fehler der anderen, also Versäumnisse anderswo, die zu einer so eindeutigen Verteilung des kapitalistischen Reichtums zwischen den Nationen geführt haben. Wenn schon, dann waren es Schwächen in einem Konkurrenzkampf, in den die Inhaber und Sachwalter der ökonomischen Kommandomacht Europas Völker hineingestürzt haben, die zu einer so einseitigen Lokalisierung der Krise im Süden der Union geführt haben. Da haben deutsche Firmen den europäischen Binnenmarkt und große Teile des Weltmarkts erobert, und zwar mit einer Kapitalmacht von überlegener Wucht und Größe, die sie aus den vorteilhaften Geschäftsbedingungen an ihren angestammten Standort heraus gewirtschaftet haben und nicht zuletzt den lohnsenkenden Wirkungen der Agenda 2010 zu verdanken haben. Es ist diese Konkurrenzmaschinerie deutscher Nation, die unter anderem die griechische Firmenwelt platt gemacht hat. Im Stolz auf diese Glanzleistung liegt durchaus ein Moment von Korrektur der gängigen Lügen über die Gründe, etwa der griechischen Krise, im verantwortungslosen mediterranen Wohlleben dieses Völkchens, von wegen über seine Verhältnisse gelebt. Dass Deutschland deswegen irgendetwas vom griechischen Elend mit zu verantworten hätte, ist damit freilich überhaupt nicht eingeräumt. Zwar versichern Kanzlerin und Experten wiederholt und mit Nachdruck, dass ihr Land am meisten vom Euro profitiert habe. Dass Deutschland also mit Hilfe der Einheitswährung den offenen Binnenmarkt der Gemeinschaft höchst einseitig ausnutzt und auf Basis dieses Erfolgs auch seine Weltmarktstellung ausbaut. An die Wahrheit erinnert die Regierung aber in wenig klärender Weise, allein in der umso klareren Absicht, ihre Politik gegen besonders bornierte Varianten eines antieuropäischen deutschen Wirtschaftsnationalismus zu verteidigen, nämlich ihre Politik vom Verdacht auf Selbstlosigkeit freizusprechen. Vom Konkurrenzvorteil, den der Euro der deutschen Wirtschaft bringt, stellt die Regierung jedenfalls nichts, auch nur theoretisch, zur Disposition. Schließlich kann niemand von Europas Führungsmacht verlangen, wie die Süddeutsche schreibt, sich selbst zu schwächen und sich durch mutwillige Selbstverstümmelung auf das Niveau der erfolglosen Nationen zu begeben. Umgekehrt ergeht an die Letzteren, die erfolglosen Europäer, die gebieterische Aufforderung, sich am deutschen Erfolg ein Beispiel zu nehmen und ihm nachzueifern.
Allerdings, mit der Kopie von Konkurrenzerfolgen ist das freilich so eine Sache. Konkurrenz heißt nämlich, alle kämpfen um dasselbe, nämlich darum, ihren Mitwettbewerbern Umsatz und Gewinn wegzunehmen. Konkurrenten machen sich ihren Erfolg streitig. Eine Konkurrenz mit lauter Gewinnern gibt es nicht. Naja, und außerdem ist Deutschland sowieso wild entschlossen, für seine Partner auch und gerade darin Vorbild zu sein und auch zu bleiben, dass es seinen nationalen Erfolg unter Einsatz aller Mittel und mit äußerster Härte gegen den Rest der Welt verteidigt. Deutschland will schließlich Sieger in der Konkurrenz bleiben. Die Absurdität einer Konkurrenz, in der alle Teilnehmer erfolgreich sein könnten, wird durch eine kleine Verschiebung jedoch zu einem schönen Auftrag, der ganz widerspruchsfrei wie ein Stück lebenspraktischer Vernunft daherkommt. Zumindest Konkurrenzfähigkeit entwickeln, also mit Betonung auf Fähigkeit, das kann man doch wohl von jeder Nation verlangen und erwarten. Und wenn man mal beiseite lässt, dass die Fähigkeit zur Konkurrenz noch gar nichts über deren Ausgang entscheidet, wenn man unter der Hand Fähigkeit doch mit Erfolg gleichsetzt und sich so über die Unmöglichkeit eines allseits erfolgreich geführten Konkurrenzkampfes hinwegsetzt, ja, dann sieht der Aufruf zur Konkurrenzfähigkeit glatt wie ein Rezept aus, das ein jeder gut befolgen kann, wenn er nur will. In diesem Sinne kommt es für die Konkurrenzfähigkeit der Euronationen entscheidend darauf an, das Verhältnis von Lohn und Leistung erfolgreich zu gestalten. Genauer sagt es die Süddeutsche: Es kommt darauf an, dank jahrelanger Lohnzurückhaltung billiger zu produzieren als die Nachbarn. Und darüber gibt es, einmal mehr, keine ernsthafte Uneinigkeit bei allen Euro-Staatspolitikern. Die Kritik, die Verlierer hätten ihre Lohnempfänger nicht rechtzeitig und nicht radikal genug bitter bezahlen lassen für den Erfolg des nationalen Kapitals, weist ihnen auch gleich den Weg in eine bessere Zukunft. Sie alle haben ihre jeweils nationale Agenda 2010 nachzuholen bei Löhnen, Sozialleistungen, öffentlicher Beschäftigung und allen Staatsausgaben, die nicht unmittelbar der Rettung und Förderung des Geschäfts am Standort dienen. Und die europäischen Konkurrenzverlierer haben einzusehen, dass der Reichtum der Nation nun einmal auf der Armut der Massen beruht und dass, wenn der Konkurrenzerfolg ausbleibt, eben diese Armut bei Zeiten neu organisiert werden muss. Daran haben es nicht nur die PIGS-Staaten fehlen lassen, so dass es kein Wunder ist, wenn es heute an kapitalistischen Wachstumsleistungen fehlt, die durch Sparen am Lohn ausgeglichen werden müssen. So spielt die Armut des Volks ihre übliche trostlose Rolle im Kampf auch gegen die große Krise der Euro-Staaten. Als Wirkung des sozialen Abbaus infolge der immer härteren Sparsamkeit in den Ländern, die vor dem Staatsbankrott stehen. Die Armut spielt diese trostlose Rolle als viel zu schwache Kaufkraft kaputtgesparter Nationen. Insoweit Wachstumshindernis beim Wiederaufbau des nationalen Geschäfts, insbesondere der inneren Märkte. Zugleich aber und vor allem spielt die Armut des Volks ihre Rolle als die fürs Kapital so produktive Armut der Lohnarbeiter. Die Lohnarbeiter nämlich, soweit sie überhaupt gebraucht werden, können im Wettbewerb der Nationen gar nicht billig genug sein. Die Notwendigkeit ihrer Armut ist als das unverzichtbare Heilmittel und der mächtige Hebel zur Wiedererlangung von Wachstum und Konkurrenzfähigkeit gegen andere unstrittig. Ungeachtet aller sonstigen Widersprüche zwischen störender und dringlich geforderter Verelendung der Bevölkerung und ebenso ungeachtet der peinlichen Tatsache, dass die größte Armut ohne ein potentes Kapital auch nichts bringt. Ohne ein potentes Kapital, das für rekordmäßige Leistungen sorgt. Schlecht bezahlte, flexibel einsetzbare und leicht kündbare Arbeiter stehen eben für das, was ein niederkonkurriertes Land, das seine Ressourcen schonen muss, nach allgemeiner Überzeugung am dringendsten braucht. Und das ist eine Reichtumsquelle, die umso mehr Wachstum und Erfolg in der Konkurrenz verspricht, je weniger der kapitalistische Anwender für sie bezahlt.
So konfrontiert vor allem die deutsche Regierung die Verlierernationen vom Standpunkt der überlegenen Konkurrenzmacht mit der Forderung nach Ausbildung von Konkurrenztugenden für eine erfolgreiche Teilnahme am europäischen und weltweiten Wettbewerb. Die deutsche Regierung und die sachverständigen Experten setzen sich dabei über den Umstand hinweg, dass es für Erfolge in diesem Wettbewerb wesentlich auf die Seite der Arbeitsleistung und für diese entscheidend auf die Wucht des Kapitals ankommt, das die gesellschaftliche Arbeit dirigiert und an seine Produktionsmittel kommandiert. Dieser machtverwöhnte Sachverstand setzt sich auch über alle sonstigen nationalen Konkurrenzbedingungen und insbesondere über die zerstörerischen Resultate der bereits gelaufenen Konkurrenz der letzten Jahrzehnte hinweg. Es wird so getan, als ob diese mit ein wenig gutem Willen Opfern, wie wir sie ja auch gebracht haben, und guter Anleitung und Aufsicht ungeschehen zu machen wären. Als Musterfall einer weltmarkttüchtigen europäischen Konkurrenznation ist Deutschland mit den wirtschaftlichen und politischen Machtmitteln versehen und deshalb berufen, den Kampf gegen die Krise als Programm zur Wiedergewinnung von Konkurrenztüchtigkeit auf die Tagesordnung der EU zu setzen. Deutschland fühlt sich berufen, die für die Wiedergewinnung der Konkurrenztüchtigkeit verlangte Haushaltskonsolidierung für die gesamte EU politisch verpflichtend zu machen, sowie das ganze Verfahren maßgeblich zu beaufsichtigen und letztlich zu entscheiden, welchen Krisennationen geholfen werden soll und welche als aussichtslose Fälle letztlich dem Bankrott zugeführt werden müssen. Dabei ist diplomatische Höflichkeit nicht mehr angebracht, wenn europäische Innenpolitik gemacht wird, sagt Schäuble. Und wenn Griechenland sich als Fass ohne Boden herausstellt, muss es sich das auch einmal vom deutschen Finanzminister sagen lassen. Und wenn Schäuble schon einmal dabei ist, klärt er die Griechen auch darüber auf, dass Demokratie dann nicht ein höchstes Gut für verantwortungsbewusste deutsche Euroretter ist, wenn die Griechen ihre Wahlen nicht umstandslos in seinem Sinne gestalten. Sie also nicht dazu nutzen, die an ihnen verordneten Sparmaßnahmen zu begrüßen. Deshalb wäre es für Schäuble auch am besten gewesen, wenn die griechische Übergangsregierung wie die in Italien den Fiskalpakt durchgesetzt hätte, statt sich so früh von diesem Auftrag zu verabschieden und Neuwahlen anzuordnen.